Ihr seid ja nicht dabei gewesen, heute Morgen bei Heers, wie es her und zu gegangen ist. Und ich verspreche euch, ich bin mit keiner weissen Weste gekommen. Mit einem hellblauen Hemd heute. Und es ist schon die zweite Garnitur, weil ich irgendwo heute Morgen beim Umenauschen schon einmal hergekommen bin, wo es sich einfach nicht vertreibt mit einem, ja eben nicht einer weissen Weste, aber mit einem Sonntagshemd. Der heutige Sonntag ist nach dem Kirchenjahr der sogenannte weisse Sonntag oder, wie man auch nennt, der Sonntag der neugeborenen Kind. Vielerorts ist ursprünglich die Ostern oder die Osternacht Tauftag gewesen. Die Tauften haben in den darauffolgenden Wochen häufig ihr Taufkleid die ganze Woche angehabt, ihre neuen Kleider in den Alltag hineingetragen und am weissen Sonntag dann abgelegt. Und ich habe mich gefragt, wie sich diesen frischen, weissen Kleidern von der Taufe gegangen ist, während dieser ganzen Woche. Ich habe es nicht gesagt, bei mir hat es heute Morgen schon nicht geklappt. Wir wissen doch selber, wie lange das eine weisse Bluse herhebt, oder ein Sonntagshemd. Längstens bis zum Mittagessen, bis Bratensauce oder Salatsauce, wenn ein Katapult sich irgendwo niederlässt. Es ist gut zu wissen, dass wir das Dreckige dürfen abziehen, auch wenn es häufig mit Arbeit verbunden ist. Und dennoch, wer ein Sonntagskleid anzieht, wird mit der Zeit lernen, früher oder später, sich damit zu bewegen, damit umzugehen. Weil man merkt, gewisse Sachen, die passen einfach nicht zusammen. Ich erinnere mich an eine Erzählung aus meinem Leben, wo ich nicht selber mich erinnere, aber ein Bild habe, wie es könnte gewesen sein. Wo ich als Kind das erste Mal getauft worden bin als Baby, da war es Mode gewesen, dass Männer so cremefarbige Anzüge haben. Das war so 74, 75 für die, die sich jemand erinnern können. Und mein Götti hat sich also am Sonntagmorgen auf den Weg gemacht an die Taufe mit einem cremefarbigen Anzug und unterwegs hatte sie eine Platte. Dementsprechend ist er in die Kirche gekommen. Nicht mehr mit einem weissen Anzug. Und bei den Fotos hat man es dann so dargestellt, dass die dunklen Flecken schön verdeckt sind von einer Frau, die vorne dran steht. Es hat nicht zusammengepasst. Das weisse Kleid und der Dreck vom Räderwechsel. Die Frage steht also vor uns, wie wir lernen von dieser neuen Geburt her, von dieser neuen Schöpfung, von dem Reingewäschensein von Jesus, wie wir lernen, in dieser neuen Wirklichkeit zu leben. Und es gibt in der Bibel eine Reihe von Hinweisen, nicht Strohsäck und nicht Bimbam, aber wo uns herführen zu dem Stichwort von Gottes Heiligkeit. Und unsere Heiligung, also da, wo Gottes Heiligkeit in unserem Leben bewirkt und will bewirken. Uns will verändern. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich oft beim Segen am Ausgang vom Gottesdienst etwa folgendermassen rede, gesegnet im Namen vom Heiligen Geist, wo uns immer mehr in das Bild hier verändert, wo der Vater von uns hat. Das ist für mich Heiligung. Heiligung in unserem Leben ist Gottes Wille, wo er uns dazu befähigt und fordert oder fördert. Ich glaube, die zwei Wörter fordern und fördern gehören zusammen. Ich möchte eingangs von der heutigen Predigt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4 lesen. Der Paulus und andere Apostel schreiben immer wieder von der Heiligung in unserem Leben, wie das geht. Und der Paulus schreibt den Thessalonicher folgendermaßen: Es ist Gottes Wort an Thessalonicher und auch an uns. Weiter, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut. Und dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Ermahnungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus Christus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr meidet die Unzucht und an jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr straft dies alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Eine von vielen neutestamentlichen Belegstellen, die uns einladen, herausfordern, fördern, immer mehr in das Bild einzuwachsen, wo Gott von uns hat in Jesus Christus. Glaube und Heiligung, das hat man in den frühen Kirchen schon entdeckt. Besonders wichtig ist das Thema war das im 18., 19. Jahrhundert. Und wir sind alle ein bisschen Kinder aus dieser Bewegung, von der Heiligungsbewegung. 18., 19. Jahrhundert. In dieser Bewegung haben sich etliche christliche Werke gegründet, gebildet. Zum Beispiel auch das EGW hat seine Wurzeln dort. Weitere sind Methodisten, Kishona-Gemeinde, FEGs, Teilsarmee und viele andere. Es würde zu weit führen, jetzt über die Heiligungsbewegung zu reden. Und ich bin auch nicht Kirchengeschichtsexperte. Ich habe Kirchengeschichte auch nicht so besonders gern. Aber es gibt gute Literatur dazu. Und grosse Theologen haben sich mit dem Thema Heiligung befasst, haben einander fast Haar ausgerissen, ob es jetzt zu der Erlösung in Jesus Christus noch eine zweite Glaubenserfahrung braucht, nämlich eben die von der Heiligung, dass die Echtheit von unserem Glauben, die Echtheit von unserer Bekehrung, wie bestätigt wird durch den Lebenswandel oder zumindest als echt anerkannt werden kann. Sichtbar wird. Die Gemeinden von der Heiligungsbewegung haben in ihrer Gründerzeit das Anliegen gehabt, dass das neue Leben von Jesus Christus in uns sichtbar wird nach aussen, wie mit diesen Taufkleidern, die man die ganze Woche angehört. Und das Ziel war, dass wir uns einerseits bemühen, uns von der Sünde fernzuhalten. Nicht mit dem neuen Kleid, Redli zu wechseln. Und andererseits uns nicht nur fernzuhalten, sondern uns für das Gute, für das Gott Wohlgefällige einzusetzen. Aus dem heraus sind ganz viele Werke entstanden, die wir bis heute kennen. Eben die Heilsarmee, Mitternachtsmission und so weiter und so fort. Also Werke, die bewusst das neue Leben von Jesus leben, dienen und weiterträgt. Vielleicht hat die Heiligungsbewegung eine Gefahr in sich. Nämlich die eigene Schuld mit guten Taten von Gott aufzuwiegen, wie auf einer Waage. Ein Stück weit Gefahr von einer Werkgerechtigkeit. Oder andererseits vielleicht so weltfremd und abgeschottet zu leben, dass man nichts mit dieser bösen Welt zu tun hat. Und vielleicht da oder dort ein Schein von einer Heiligkeit aufzusetzen, eine Scheinheiligkeit. Sich auf das eigene, geheiligte Verhalten etwas einzubilden. Herr, schau mich an. Und du siehst, wie die anderen nicht so sind, wie sie sollten. Und wir vergessen, dass wir allein aus Gnade, allein aus Christus, aus seinem Wort an uns gerecht gemacht sind. Ich glaube, gerade die Heiligungsbewegung, die hat uns alle irgendwo prägt. Mehr oder weniger bewusst, vielleicht manchmal auch ein bisschen geknechtet. Aber auch Gutes gefördert. Wie hörst du den, der schon mit Jesus unterwegs bist, vielleicht schon manches Jahrzehnt, wie hörst du das Wort Heiligung? Weckt es bei dir Freude, dass du sagst, ja genau, das möchte ich. Unbedingt. Ja, ich freue mich. Heiligung, je, super. Oder vielleicht auch ein bisschen ein Druck auf der Brust. Leistungsstress. Löst den Gedanken immer mehr wie Christus zu werden, Traurigkeit aus, Resignation. Ich habe es schon so manchmal probiert. Es geht mir gleich wie mit dem weißen Hemd, es hebt eine Stunde her und dann ist es wieder irgendwo befleckt. Und bevor ich wieder versage, versuche ich es schon gar nicht mehr. Ist denn Heiligung Gottes Werk an mir oder ist es mein Werk vom Glauben? Ich glaube, Heiligung ist Gottes Werk in unserem Leben und meine Antwort in der Tat. Im Hebräer 13 heißt es unter anderem, der Gott des Friedens aber rüste euch aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was ihm wohlgefällig ist durch Jesus. Also Gott wirkt in uns. Das klingt eindeutig. Gott sorgt für meine Heiligung. Das stimmt. Aber es steht eben auch das andere in der Bibel. Wer die ganze Bibel liest, nimmt, stellt fest, ohne meinen Einsatz geht es eben doch auch nicht ganz. Eindrücklich macht das eine weitere Passage im Hebräerbrief auch wieder deutlich. Jagt nach dem Frieden. Und ohne Heiligung den Herrn niemand sehen kann. Ich bin also auch gefragt, meine Heiligung, mein Verändern, sie immer mehr das Bild von Jesus weiterentwickeln. Es ist nach biblischer Botschaft klar, dass Gottes Wirkung in meinem Leben auch meinen Willen beinhaltet, in Anspruch will nehmen. Es geht Hand in Hand. Gegen meinen Willen wird mich Gott nicht heilig machen. Gleichzeitig komme ich als Mensch und als Geschöpf ohne Gottes Hilfe nicht auf einen grünen Zweig, wenn ich selber probiere. Der eigene Wille langt nicht. Vielleicht ist das einer von diesen Sätzen, wo die für dich wirklich Evangelium darf sein. Dein eigener Wille langt nicht. Du musst es nicht aus eigenem Willen schaffen. Und du bist nicht der Hinterletzte, wenn es bei dir nicht klappt, aus eigenem Willen. Es geht uns allen so, auch wenn wir es manchmal nicht so sagen. Aber wenn Gott uns hilft, können wir vielleicht lernen, unseren Teil dazu beizutragen. Wie können wir also über Heiligung in unserem Leben nachdenken, ohne dass wir im Blick auf unser «Ich kann es nicht» alles gehen lassen und sagen, es bringt eh nichts. Und überhaupt in Christus sind wir frei, zur Freiheit berufen und das manchmal als Ausrede brauchen für unseren Unwillen, etwas verändern zu lassen bei uns. Und wie können wir über Heiligung nachdenken, ohne dass es uns am Boden drückt, die Last, die auf unserem Tun und Lassen liegt. Manchmal machen wir es, glaube ich, ein bisschen ähnlich, wie es die Israeliten gemacht haben. Sie haben einander die Leviten gelesen. Das dritte Buch Mose, Levitikus. Damit Gottes Heiligkeit nicht untergeht. Gottes Heiligkeit nicht durch den Dreck gezogen wird. Aber ist Heiligung nur, dass man bestimmte Regeln einhaltet? Ich glaube es nicht. Das dritte Buch Mose übrigens wird unter den Juden eben auch das Buch von der Heiligung genannt. Ich finde das spannend. Und die orthodoxen Juden lehren bis heute ihre Kinder innerhalb der Familie. Aufgrund von dem Buch lehren sie ihre Kinder lesen und schreiben. Also ich hätte jetzt vielleicht nicht gerade das dritte Buch Mose rausgelesen, um unseren Kindern lesen und schreiben beizubringen, weil es mich doch ein bisschen komplex dünkt. Aber sie üben Lesen und Schreiben, weil es ihnen wichtig ist. Das Wort, das Buch von der Heiligung. Und das dritte Buch Mose leitet sich ab von dem Begriff, Gott hat gerufen. Das ist Gottes Ruf. Gott redet ihnen, ruft, wie das sie jetzt leben können, die Israeliten. Wie das sie lesen leben. Heiligung aber fängt ganz nach einem anderen an. Heiligung fängt nicht im dritten Buch Mose an. Heiligung fängt auch nicht an bei den 10 Geboten. Und auch nicht beim Paulus, wo sagt, haltet euch fern. Heiligung fängt ganz nach einem anderen an. Und ich möchte mit euch probieren, in der heutigen Predigt, und ich werde nächsten Sonntag weitermachen, über Heiligung nachzudenken, vielleicht einen neuen Zugang zu geben für das Wort in unserem Leben, einen neuen Ansporn, vielleicht auch eine neue Freude, dass es uns nicht gerade ablöscht, weil wir es ja wieder nicht schaffen, sondern eine neue Freude an dem Wort, an dieser Tatsache, von dem verändert werden. Mit dem Blick aufs Alte Testament, wo uns vielleicht Verständnishilfe sein kann. Wo wir können erkennen, vielleicht verstehen lernen, was Heiligung im Alten Testament bedeutet hat und was es für uns könnte heissen in der Nachfolge bei Jesus. Aus meiner Sicht besteht Heiligung aus drei Teilen in unserem Leben. Ich werde es heute ein bisschen skizzieren und nächsten Sonntag vertiefen. Fangen an bei der oberen Reihe. Es hat drei Teile. Heiligung, das Erlöstsein von den Israeliten aus Ägypten. Und dem Zuspruch von Gott, die führen euch in ein neues verheißenes Land, wo Milch und Honig fließt. Und im Neuen Testament, die Erlösung in Jesus Christus. Und das Versprechen von Gott, ihr werdet in meinem Reich sein. Übrigens ist es gar nicht so einfach, ein Bild vom Himmel zu finden, von dem Himmel, wo Gott tritt. Lamm und Leu, die so ein ineinander übergehen und es doch nicht ganz erkennt. Ich glaube, Himmel ist für uns so noch nicht ganz zu erkennen. Und da dazwischen, zwischen Erlösung und Ziel, ist ein Weg. Es ist ein Weg im Alten Testament durch die Wüste 40 Jahre, wo Gott das Gesetz gegeben hat, wo sie eingeübt haben, von der Erlösung her Neues einzuüben und vorbereitet zu werden auf das neue Land. Und bei uns, zwischen Erlösung und dem Ziel, Gottes Wort an uns und sein Geist, der uns leitet. Ich werde das stehen, ihr findet es auch auf den Schritt im Alltag. Also Heiligung fängt nicht in der Mitte an, sondern fängt auf der anderen Seite an. Heiligung fängt an mit dem, dass der Mensch von Gott erwählt und erlöst wird. Wenn ein Mensch aus der Knechtschaft, aus Ägypten geführt wird oder aus der Sünde, wie dazumal die Israeliten. Ich führe euch raus. Aus der Knechtschaft. Ich kaufe euch los. Übrigens, die mal ein Sederfeier miterlebt haben oder ein Passa gesehen haben. Das Passa hat 4 oder 5 Kelche. Und der erste Kelch beim Passa, das ist der Kelch der Heiligung. Ich führe euch raus. Und der dritte Kelch ist der, den Jesus so habe ich mal eingesetzt hat. 3. Mose 19, Vers 2 heißt, und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Gott redet da mit den Israeliten, nicht mit den umliegenden Völkern, auch nicht mit der neutestamentlichen Gemeinde zuerst. Gott redet hier mit den Israeliten und nur sie haben so im Alten Testament können heiliges Volk sein, weil Gott sie angesprochen hat, weil Gott an ihnen gehandelt hat. Ein heiliges Volk sie vor Gott. Wie aber ist das geworden? durch Gottes Ausrufen, Loskaufen in Ägypten aus der Sklaverei. Heiligung fängt dort an. Heiligung fängt dort an, wo Gott Menschen anspricht. Und die erste grundlegende Aktion der Heiligung liegt bei Gott. Und wenn wir nicht von dort her anfangen, über Heiligung nachdenken und nachleben, gibt es nur einen frommen Krampf. Heiligung fängt bei Gott an. So wie Gott die Israeliten aus Ägypten erlöst, losgekauft, rausgeführt hat, so hat Jesus Christus für uns am Kreuz gezahlt. Es wird ausgeweitet auf alle Menschen. Was dort mal Gold hat für die Israeliten, wird in Jesus ausgeweitet. Auf alle Völker, auf alle Nationen, über Israel raus. Wir haben die Ausführung aus Ägypten nicht erlebt. Vielleicht sind wir schon zu Ägypten gewesen, aber die Ausführung aus Ägypten haben nur die Israeliten erlebt. Aber in Jesus Christus haben viele von uns das erkauft werden, das Ausführen aus der Knechtschaft der Sünde erfahren. Und jetzt sind wir angesprochen, gerufen, befähigt, geheiligt zu leben. Weil Gott uns angesprochen hat, weil Gott uns erlöst hat, erst darum können wir geheiligt leben. Und ich glaube, es gibt in der Bibel so drei Aspekte von unserer Heiligkeit. Der erste Aspekt ist die räumliche Dimension. Wo sind wir? Heiligkeit begründet sich in dem, wo Gott in deinem Leben wirkt. So wenn er die Israeliten rausgeführt hat aus Ägypten. Heiligung, ist ein wichtiger Satz, Heiligung kann nicht an Jesus Christus vorbei passieren. Kann nicht an seinem Wirken an dir vorbeigehen. Es betrifft deinen Stand, wo stehst du oder wo bist du daheim? Bist du noch in Ägypten oder in der Sünde, im Land der Sünde, daheim? Oder bist du schon rausgeführt worden aus dieser Knechtschaft in Sünde? Das soll natürlich ergriffen, angenommen werden. Gott hat sie erkauft, Gott hat sie rausgeführt. Aber laufen hätte sie selber müssen. Ich finde es übrigens spannend, dass die Bibel bezeugt bei den Israeliten, ich habe euch getragen. Gott sagt, ich habe euch getragen. Und gleichzeitig sind sie selber gelaufen. Es gehört zusammen. Wenn Gott uns nicht treibt, können wir nicht laufen. Aber wenn Gott uns treibt, sollen wir auch unsere Schritte gehen. Ein weiterer Aspekt von Heiligkeit in unserem Leben ist die Frage, woher das wir gehen vom Ziel. Woher gehst du? Wie Gott für unsere Heiligkeit im Stand sorgt, in Ägypten oder befreit, in Sünde oder erlöst, so sorgt Gott für das Ziel von unserem Leben. Woher gehst du? Für was hat er sie losgekauft, dortmal, die Israeliten? Was war das Endziel? Das verheißene Land. Ihr seid mein Volk und ich will euer Gott sein. Und wo sie das Ziel erreicht haben, hat Gott unterwegs Wohnung genommen inmitten von seinem Volk. Das Zusammensein. Gott will unter seinem Volk sein. Und das ist der Vorschatten, der Hinweis auf das, was in Jesus Christus in viel grösserem Mass passiert ist. Jesus hat es einmal so gebetet im Johannes 17. Vielleicht können wir es wirklich mal herhören, mit dem Ohr ausgerichtet auf das Wort Heiligkeit. Da betet Jesus, Johannes 17, Vers 19, ich, Jesus, heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, durch alle Generationen. Und dann Vers 24, was ist das Ziel? Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Das ist Ziel. Dass wir sie, wo Jesus ist, beim Vater. Heiligung hat das Ziel, das Sündige, das Schuldige, das Erlösungsbedürftige, sterbliche Menschen von Jesus selber geheiligt, gerechtfertigt sind, damit wir in Ewigkeit dort sein können, wo Jesus schon immer war, bis im Vater. Vor Gottes Angesicht geheiligt durch seinen Sohn. Dafür hat Jesus alles gewirkt in unserem Leben. Hat Gott den Israeliten gesagt, vielleicht kommen wir jetzt vom heißen Land. Wenn er anständig tut, dann kommen wir vielleicht den. Nein, er hat gesagt, ich führe euch ins verheißene Land. Nicht vielleicht. Gott war Garant, dass sein Volk das verheißene Land erreicht. Die wenigsten von dieser Generation, die ausgezogen ist, hat es auch erreicht. Ich habe heute Morgen noch ein bisschen darüber studiert. Nach meiner Erinnerung war es nur der Kaleb, der mutmaßlich in Ägypten geboren ist, dort wüst ist und das verheißene Land erreicht hat. Vielleicht noch der Josua, aber ich weiß nicht mehr, wo der Josua geboren ist. Alle anderen, die in der Gefangenschaft waren, sind in der Wüste gestorben. Und erst eine neue Generation, die in dieser neuen Situation geboren sind, haben das verheißene Land erlebt. Aber Gott hat sein Versprechen erfüllt. An seinem Volk. Die Israeliten wie wir sollen darum das Geschenk annehmen, das Gott uns anbietet. Gott heiligt uns in Jesus also durch das, dass er uns aus dem Stand von der Sünde erlöst. In die Gerechtigkeit von Jesus versetzt und uns dazu beruft, in Ewigkeit in seiner Gegenwart sein. Darum ist Heiligung, bis mal jemand treffend gesagt hat, nicht zuerst ein ethischer Begriff. Heiligung schaut nicht zuerst auf das, was wir richtig oder falsch machen. Darum ist Heiligung zuerst ein Beziehungsbegriff. Wem gehöre ich? Wem gehörst du? Ein Beziehungsbegriff. Wir sind von Gott, für Gott, abgesondert, auserwählt. Von Gott in seine Gegenwart gerufen, berufen Jesus. Und er hat alles tun von seiner Seite, wo nötig ist dazu. Dazu tut unser Werk nichts. Der Teil von Heiligung ist alleine bei Gott und er hat es gewirkt. Aber auch wenn Gott das alles an den Israeliten tun hat, haben sie selber den Weg durch die Wüste müssen gehen. Ich habe es gerade gesagt. Gott hat sie getragen, aber den Weg sind sie gegangen. Wir können uns nicht aus diesen Ketten befreien. Das hat er tun. Aber wir sollen uns aufmachen, den Weg von der Sklaverei unter die Füße nehmen, als Ziel her. Der lange Weg durch die Wüste zum Ziel zu gehen. 40 Jahre ist es gegangen bei den Israeliten. 40 Jahre. Der Weg von der Heiligung bei den Israeliten ist 40 Jahre gegangen. Zwischen Befreiung und Ziel. Zwischen Ägypten und verheißenem Land. Bei den Israeliten ist es 40 Jahre gegangen. Wie lange dauert der Weg von der Heiligung in unserem Leben? Das ganze Leben. Bis wir das Ziel erreichen. Zwischen dem, dass Jesus uns erlöst hat und bis wir das Ziel erreichen. Vielleicht sind es 40 Jahre, vielleicht sind es 50, vielleicht sind es 80, vielleicht ist es nur ein halbes Jahr. Ein paar Stunden, wir wissen es nicht. Aber Gott hat sein Volk, die Israeliten, nicht übernatürlich ins verheißene Land durchbeamt. Das gibt es in Filmen, aber in der Bibel nicht. Und warum nicht? Ein Rabbi hat es folgendermaßen gesagt, es ist nötig gewesen von Gott her und für sein Volk. Sie haben gelernt, haben müssen einüben, nicht mehr so zu leben wie als Sklaven in Ägypten. Sie haben die alte Sklavenart, die hat sie manches Jahr geprägt. Sie müssen lernen, ablegen und ein neues Leben einzuüben, wie dass man denn jetzt in der Gegenwart von Gott leben kann. Sie müssen lernen, die alte Sklavenmuster abzulegen und immer mehr in die liebende, ehrfürchtige Unterordnung vor ihrem Gott zu leben. Und da haben sie manchmal also schon ein bisschen gebissen. Es war noch spannend, wir sind gestern Abend als Familie ein bisschen planlos rumgehängt. Manchmal zappelt man dann und dann ist wirklich auf Bibel-TV ist der Mose gekommen. Es hätte nicht besser passen können. Sie haben also manchmal ein bisschen gebissen auf dem Weg. Und Gott hat manchmal auch lange Atem gebraucht. 40 Jahre lang Schule von der Heiligung in der Wüste. Heiligung heisst Sklavenmuster mit Gottes Hilfe und Anleitung ablegen. Und immer mehr in seine Art hineinwachsen, die liebevolle Beziehung zu ihm. Und da merke ich doch, das hat so viel mit meinem Leben zu tun. Wie häufig habe ich Sklavenmuster von meinem Leben, von meiner Prägung in Sünde, ohne Gott. Ich merke die Muster immer wieder. Und immer mehr hineinzuwachsen in die vertrauensvolle Beziehung zu Gott, auch dann, wenn in meinem Leben nicht alles passt. Wenn ich das Gefühl habe, dort hinten zu Ägypten wäre es doch besser gewesen beim Fleisch. Und wieso bin ich jetzt da? Einzuüben das Vertrauen auf Gott. Ganze Bücher hat Gott aufschreiben lassen. Anleitung, wie das die Israeliten sollen leben in dieser neuen Art. Das dritte Buch Mose ist eine Anleitung, wie die Israeliten sollen leben. Das ist eine lange Anleitung. Wer von euch liest gerne Anleitungen? Das dritte Buch Mose gehört wahrscheinlich bei den meisten nicht zu den Lieblingsbüchern, aber es ist eine Anleitung, wie dass sie in dieser neuen Art Gott entsprechend sollen leben. Es ist für die Israeliten, nicht für uns. Gott hat Anleitungen, wie sie es lernen können. In dem neuen Kleid von der Gerechtigkeit zu leben, bis ins kleinste Detail formuliert, was ihm entspricht, beim Bau von der Stiftshütte, wie viele Knöpfe das es durch soll haben, wie viele Fransen das ein Vorhang hat, wie viele Ecken, wie die Distanzen von den Räumlichkeiten sind und so weiter, wie man umgeht mit Verbrechern, mit Krankheiten, mit Essen, mit Viertigen. Sie sollen immer mehr die Art annehmen vom Leben mit Gott im verheißenen Land. So ist es auch in unserem Leben. Nicht mit 40 Jahren Wüstenwanderung, sondern mit unserem irdischen Leben. Wie lang es oder kurz auch mag sein. Immer mehr ablegen und immer mehr in das unbedingte Vertrauen hineinwachsen mit Gott. Ich merke, wie mich das immer wieder fordert. Nicht ein bedingtes Vertrauen, sondern ein unbedingtes Vertrauen zu Gott. Und zugleich ist der Part da. So, jetzt. Der Part da ist niemals Grundlage von unserer Erlösung. Die ist bei Gott. Und ist nie Grundlage vom Ziel. Die hat Jesus erwirkt. Das ist allein Christus, der uns erlöst hat, uns zum Glauben ruft, uns ruft zum Umkehren, von Neuem geboren hat in Jesus Christus durch seinen Geist und Garant ist für unser Leben in Ewigkeit. Ich bin so froh, ist er Garant und nicht ich. Noch bevor Heiligung zeigt, was wir tun, will Heiligung eins unserem Leben zeigen. Zeigen, und fragen, wem das mir gehört. Wem gehörst du? Wem gehöre ich? Und ich glaube, daher gehört das Wort, das ich schon zitiert habe, ohne Heiligung kann niemand Gott sehen. ohne dass man zu Jesus Christus gehört, ist das Ziel nicht möglich. Es gibt keine Erlösung an Jesus Christus vorbei. Geheiligt sein ist das lebendige Zeugnis, ich gehöre meinem Gott. Und wenn ich aber meinem Gott gehöre, so gehöre ich allem anderen nicht. Ist klar, oder? Jetzt tue ich es noch ein bisschen ausdeutschen. Vielleicht klingt etwas an unserem Leben. Ich gehöre Gott. Das heisst aber auch, ich gehöre nicht mehr der Sünde und dem Teufel. Ich gehöre nicht der Mächte von der Finsternis oder der Fluch, auch nicht diesen Fluch, die in meiner Kindheit vielleicht über mich ausgesprochen worden sind. Ich gehöre auch nicht mir selber. Ich gehöre nicht meinen Eltern. Und ich gehöre nicht meinen Kindern. Ich gehöre nicht mir selber. Auch nicht meinen Glaubensgeschwistern. Denn Gott hat mich geheiligt. Ich gehöre Gott alleine. Ich werde da einen Schlusspunkt setzen. Ich werde von daher mit euch das nächste Mal weiterdenken, was es bedeutet, das Einüben von dieser neuen Art auf dem Weg dazwischen. Was bedeutet Heiligung in deinem Leben? Wenn Gottes Einladung und Ruf zur Heiligung gehört, lasst uns darauf antworten in unserem Leben. Ich gehöre meinem Gott. Und wo wir es noch nicht sind, lasst uns das ergreifen. Und vielleicht hören wir das Bibelwort ganz neu, wo uns so vertraut ist. Der in euch angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Und dazwischen ist ein Weg. Er hat angefangen und er wird mit uns ans Ziel kommen.